It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 618. Goodbye, WWE. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 618. Mein Name ist Dennis und ich melde mich heute aus dem verschneiten Hamburg. Es ist Donnerstagvormittag. Am kommenden Wochenende soll ein Schneesturm, ich zitiere, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht gab, über Hamburg, aber auch generell über den Nordosten herziehen. Das heißt, das könnte sein, dass dies die letzte Reds-Folge ist. Denn es heißt, Nico, es könnten Landschnitte von allen anderen Landschnitten abgeschnitten werden. Hallo nach Wandsbek. Sind da schon die Schneeschippen bereit?
Hallo Dennis. Hallo herzallerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Schneeschippen weiß ich nicht, aber es wurde hier schon sehr viel gestreut draußen. Also übermäßig viel gestreut. Und zwar so viel gestreut, dass man, meine ganze Wohnung ist schon, ja, die ist schon so sandig, salzig ist die schon. Ja. Man schleppt das natürlich dann auch alles mit rein. Ja. Also hier geht man auf Nummer sicher, hier in Wandsbek, ne? Klar, Mittelpunkt der Erde, da kann man jetzt keine Knochenbrüche riskieren draußen auf den glatten Straßen. Der Schneesturm, der kommen soll, ich bin sehr gespannt, ob sich das bewahrheiten wird. Dennis, du bist ja am Wochenende in Stralsund am Freitag. Auch da drücke ich natürlich die Daumen, dass sich dieser Schneesturm etwas Zeit lässt und du da zurückkommst.
Ja, kleiner Einschalt-Tipp hier. Wir haben ja immer einmal im Monat eine kleine Verkostung und eine große Verkostung jetzt am kommenden Freitag, also morgen am 5. Februar ist quasi die kleine Verkostung. Aber vielleicht für Einsteiger ganz interessant, wer jetzt hier sonst nicht der ganz große Biertrinker ist und sagt so, ach, da irgendwo Bier bestellen, Corona-Zeiten.
Das mache ich nicht.
Corona-Zeiten. Ist, ne? Morgen verkosten meine liebe Kollegin Elisa, amtierende Biersommelier-Weltmeisterin, und ich, amtierender Europas größter Sauerbier-Fan, verkosten nämlich Biere aus der Störtebeker Schatzkiste. Und wer die Schatzkiste nicht kennt, das ist dieser Störtebeker Sechserträger, diese Männerhandtasche, die es eigentlich in jedem Edeka bundesweit gibt. Das heißt, haltet doch mal danach Ausschau. Ein bisschen drauf aufpassen, es gibt zwei Versionen. Es gibt die normale und es gibt die Bio. Ich habe auch schon auf Facebook gesehen, da haben manche, es gibt so eine Störtebeker Fangruppe mit 1 Million Leuten. Und da postete einer schon rein, so, oh, bin schon heiß auf Freitag. Und dann gucke ich hin und sehe, das ist die Bio-Kiste. Auch nicht schlimm. Da sind zwei von den drei Bieren drin, die wir morgen verkosten. Alle sechs Bier sind natürlich lecker. Aber wenn ihr Lust habt, mal dabei zu sein, einfach zu Hause mitzutrinken, zu gucken, wie macht der Dennis das eigentlich dann quasi im Fernsehen, wie er das im Podcast macht? Geht doch mal los, wenn ihr so noch einkaufen müsst, Edeka, Rewe, da sollte es diese Störtebeker Schatzkiste geben, ne? Sechsmal, entweder 0,33 oder 0,5, je nachdem, was ihr kriegt. Und dann setzt ihr euch morgen Abend, 7:45, einfach mal vor den Fernsehen, auf YouTube oder auf Facebook, guckt zu, trinkt mit uns drei Biere, lernt von der Weltmeisterin der Biersommelier zum Beispiel, wie trinkt man denn überhaupt ein Bier richtig, wie riecht man, und ihr lernt von mir, wie kriege ich das am schnellsten runtergekippt?
Ja, und wenn ihr irgendwie größeren Durst habt, dann kauft euch nicht den Sechserträger der Schatzkiste, sondern einfach eine ganze Kiste, eine gemixte. Ne? Ja. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, gerade wenn man mit mehreren Leuten geht er gerade nicht, aber zu zweit, sage ich jetzt mal, da ist so ein Sechser ja schnell weg, ne? An so einem Freitag, deswegen auf Vorrat so eine große Kiste zu Hause zu haben, das kann auch nicht schaden.
Und mit ein bisschen Vorlauf, die große Verkostung diesen Monat ist dann am 26. Februar, und da müsst ihr euch schon mal alle anschnallen. Das Paket dafür sollte, das muss man tatsächlich dann bestellen, das ist wahrscheinlich, sag mal, spätestens ab nächster Woche sollte das bestellbar sein. 26.2. Da präsentieren wir, haltet euch fest, das Siegerbier der deutschen Hobbybraumeisterschaft unter anderem. Das heißt, dieses Bier wurde, der Hobbybrauer ist, heißt Martin, ist gebürtig aus Hamburg, wohnt aber mittlerweile in München und hat letztes Jahr in Stralsund die deutsche Meister der Hobbybrauer gewonnen, ist dann kurz vor Weihnachten zu uns nach Stralsund gekommen, in die Brauerei. Dann wurde sein Bier nach seinem Rezept, also so wie er es zu Hause auf seiner Anlage, ich weiß gar nicht, was er zu Hause braut, 10, 20 Liter, so wie es da eingebraut hat, wurde es nach seinem Rezept dann mit unseren Braumeistern zusammen in Stralsund eingebraut. Und als ich das letzte Mal da war, vor drei Wochen in Stralsund, da wurde es gerade an dem Tag abgefüllt. Ich habe es schon probiert, muss sagen, also so 4,5%, ne, also das geht, Das bestrickt man am besten aus dem Humpen. Ne? Also macht euch da schon mal Knoten ins Taschentuch. 26. Februar. Da würde ich mich freuen, wenn ganz, ganz viele von euch dabei sind. Und das werden wir bei der nächsten Woche entsprechend hier auch nochmal pluggen. Ja, ich bin gespannt, was der Schnee sagt. Und Nico, du sagst es, bei euch wird viel gestreut in Wandsbek. Das hat aber, glaube ich, ja auch damit zu tun, dass das ja auch bei dir da eine inoffizielle Rennstrecke ist, oder? Da muss ja auch gestreut werden.
In der Tat, also die Wandsbeker Marktstraße, die in die Wandsbeker Chaussee da übergeht, hier werden Rennen abgehalten, besonders gerne nachts. Oh. Ja. Auch mit der Polizei hin und wieder. Also es ist besonders im Sommer.
Und auch die Polizei untereinander manchmal.
Untereinander auch, ja, Feuerwehr, Krankenwagen, das Vollprogramm. Und im Sommer ist es irgendwie besonders anstrengend. Ich glaube, ich erzählte das schon mal, ne? Wenn es hier so heiß ist und ich habe das Fenster auf nachts, dann ist es wirklich nervig. Hier im Winter mit geschlossenem Fenster geht das gerade noch, ja. Aber deswegen wird wahrscheinlich, du hast vollkommen recht, deswegen wird hier so viel gestreut, ne? Dass hier nicht noch mehr Unfälle passieren.
Ganz genau. Vielleicht noch eine Anmerkung zu der Verkostung morgen. Die drei Biere, die wir trinken, sind das Atlantic Ale, das Baltic Lager und das Bernstein Weizen. Das heißt, wenn es bei euch tatsächlich auch keine Schatzkiste gibt, sondern ihr seht einfach, die haben irgendwie Pilz, Bernstein Weizen und Schwarzbäder. Das sind meistens so die Klassiker, wenn die wenige Störtebecker Sorten haben. Mittlerweile eigentlich auch das Atlantic Ale. Nehmt euch einfach irgendwas random mit. Wird, glaube ich, trotzdem ganz gut. Nico, wir haben ein vollgepacktes Wrestling-Programm. Wir haben den Royal Rumble. Wir haben Monday Night Raw. Wir haben Dynamite. Wir haben NXT. Und ich würde sagen, wir fangen mal beim Royal Rumble an, weil das war natürlich, Nico, nicht nur der Start für das WWE Pay-Per-View-Jahr 2021, sondern natürlich auch der Start für das Reds WWE Pay-Per-View-Kick-Tipp-Tippspiel 2021 oder wie ich es gerne abkürze, WWPTK 2021. das heißt, auch das werden wir gleich auflösen und ich kann euch hier schon mal versprechen, wir werden die Top 30 vorlesen. Also, lange Sendung, lass uns anfangen.
Nico, cool.
Der Royal Rumble fand statt am vergangenen Sonntag, Nacht von Sonntag auf Montag. Es gab bereits ein Match in der Kickoff-Show. Da hätte ich mich sehr gefreut, weil ich habe den Event live geguckt. Natürlich nicht die Kickoff-Show, hab noch zwei Stündchen vorher geschlafen. Und dass dieses Match in der Kickoff-Show stattfand, das habe ich tatsächlich dann erst erfahren beim Royal Rumble, als man so nebenbei sagte, ach so, übrigens, Charlotte Flair und Asuka, die sind ja gar nicht mehr Tag-Team-Champions. Und ich so, hä? Ich hatte die ganze Zeit gedacht, das Match kommt noch. Den Rückblick hat man dann später irgendwann gezeigt, aber naja.
Ja, das war so ein bisschen, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, da habe ich mich mal wieder von den Newsseiten beeinflussen lassen. Ich hatte meine Tipps abgegeben und habe dann abends um 11 oder was hatte ich nochmal kurz auf, weiß nicht, Ringside oder sowas geguckt. Gibt's da noch ein paar Neuigkeiten? Und da wurde schon announced, dass dieses Tag Team Match in der Kickoff Show stattfinden soll. Ich hatte zuvor Nia Jax und Baszler getippt. Dann habe ich nochmal umgetippt. Total dämlich, ne? Weil ich dachte, okay, warum Kickoff-Show, da lassen sie das keinen Titel wechseln. Da fing schon wieder toll an für mich. Dachte ich, komm, fickt euch einfach. Der Titel wechselte nämlich tatsächlich, weil Ric Flair bzw. Lacey Evans sich da erneut einmischten. Charlotte Flair ablenkten. Ich meine, wie lange ist sie eigentlich im Business, dass sie sich so hart ablenken lässt? Ja, ist unglaublich. Da wurde, Lacey Evans wurde noch, ich weiß nicht, war es ein Schlagring, war es ein Ring? Ein Foreign Object wurde ihr zugesteckt, mit dem sie dann Charlotte Flair ausnocken konnte. Nia Jax hat dann den Pin gemacht und die Titel nach Hause geholt. Erschreckende Ereignisse waren das da wieder in der Kickoff-Show.
Definitiv. Also ich habe das nicht gelesen tatsächlich. Wahrscheinlich war ich zu dem Zeitpunkt schon am Schlafen. Aber ich glaube, mich hätte das sogar noch darin bestärkt. Ich habe auf Spoiler Nia Jax und Shayna Baszler getippt und die WWE hat es ja früher sogar noch ein bisschen häufiger gemacht als aktuell, dass man eben gerade in der Kickoff-Show einen Titel hat wechseln lassen, um das Ganze noch mal so ein bisschen zu promoten oder so. Aber
In
letzter Zeit nicht mehr. Kommen wir nachher auf das Tippspiel. Erstes Match des Abends und da hatte ich tatsächlich dann ein bisschen Angst, als das angekündigt wurde. Oder das habe ich nämlich noch mitgekriegt, dass das der Opener wird. Drew McIntyre gegen Bill Goldberg. WWE Championship Match. Das Match an sich, Nico, nur 2,5 Minuten. Aber es gab auch noch mal mindestens 2,5 Minuten, bevor das Match eigentlich losging.
Ein wilder Brawl startete. Es ging zur Sache. Es gab den Spear von Goldberg gegen Drew McIntyre durch die Barrikaden.
Oh.
Da dachte ich schon, was ist denn hier los? Hat die Glocke schon geläutet? Zum Glück hat sie noch nicht geläutet.
Also nicht auf die Barrikaden gegangen, sondern durch die Barrikaden.
Ganz genau. Die Leute im Thunderdome an den Screens, die waren schockiert. Ja, die Gesichter. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich hatte auch große Angst vor diesem Match, besonders Opener. Dachte man, okay, da könnte ein Titel wechseln. Bill Goldberg ist dafür bekannt für seine kurzen Matches, erschreckende kurze Matches. Auch das war nicht ganz so lang. Zum Glück kam es nicht zu einem Titelwechsel. Drew McIntyre konnte sich dann durchsetzen. Das Match an sich war jetzt auch nicht das geilste, ne? Es war einfach nur Finishing Move auf Finishing Move.
Das typische Goldberg-Match dann tatsächlich.
Typisches, ne? Goldberg-Match, und dass ein Mann nach, ja, das offizielle Match ging dann 2:30 circa, dass ein Mann in dieser kurzen Zeit schon so sehr schwitzen kann. Ja, das ist man normalerweise nur von Mark Henry damals gewohnt, aber Bill Goldberg auch vollkommen außer Atem. Ist der alte Mann, der ja auch schon über 50 ist, ist der eigentlich auch nur aufgepumpt? Hat der gar nicht mehr so viel Kraft? Der war vollkommen fertig mit der Welt.
Ich glaube, umso mehr Muskeln man dann ja tatsächlich auch hat, geht, glaube ich, auch einfach auf Kosten der Kondition. Ne?
Das kann sein. Das kennen wir ja selbst. Denn
das kennen wir selbst. Und dementsprechend Bill Goldberg, ja, hat auch hier ein anderes Höschen getragen. Er hat nicht sein typisches enges Höschen getragen, hat jetzt hier gewechselt. Soll wohl daran gelegen haben, dass er einfach nicht genug Zeit hatte, sich dann hier auf das Match vorzubereiten. Das soll Vince McMahon ja relativ spontan eingefallen sein. Und dann hat Bill Goldberg es ja einfach nicht mehr geschafft, jetzt zu 100% in Ringform zu kommen. Aber er für sein Alter immer noch 1A in Form. Aber, und das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, das ist jetzt auch mal gut, ne? Das haben wir jetzt gesehen, und das reicht jetzt auch. Ich hatte ein bisschen Sorge dann auch, dass man das vielleicht als Opener macht, um dann den Verlierer letztendlich noch ins Royal Rumble Match selber zu stecken. Aber so viel können wir schon verraten, auch das passierte nicht. Also, Drew McIntyre verteidigt seinen Titel. Das heißt, zweite Niederlage in Folge für Bill Goldberg, oder? Letztes Jahr gegen Braun Strowman bei WrestleMania und jetzt dann gegen Drew McIntyre. Zwischendurch hatte er, glaube ich, keins, oder?
Ich kann mich an keines erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Wird man noch was mit ihm vorhaben oder wird man ihn jetzt erstmal zu Hause lassen, ist die Frage. Ne? Also ich sehe da jetzt nichts in naher Zukunft, was man mit ihm anfangen könnte.
Ich könnte mir vorstellen, dass man für ihn irgendwas für WrestleMania aus dem Hut zaubert, weil es sind ja auch zwei Nächte, ne? Darf man nicht,
es sind zwei Nächte,
nicht, ne? Nicht
ist
vergessen.
Das stimmt.
Ich glaube, da ist man um jede Star-Power tatsächlich bedankt. Ich sehe jetzt aber auch aktuell jetzt nicht gerade das Match, wo ich sage, da muss Bill Goldberg, aber vielleicht kommt da ja noch was. Zweites Match des Abends war das WWE SmackDown Women's Title Match. Sasha Banks konnte ihren Titel hier verteidigen gegen Carmella, und da muss man natürlich, ich muss mir parallel mal hier meinen Twitter-Feed aufmachen, da habe ich nämlich einige Sachen getwittert, die mir da spontan eingefallen sind, und ich glaube auch zu diesem Match war es ein bisschen was, denn Nico, es gibt, warte mal, was ist hier geschrieben? Ganz grob gesagt, es gibt so viele talentierte Frauen in der WWE. Ach, hier hab's. 104 geile Wrestlerinnen unter Vertrag, aber Carmella tritt um den Titel an, und andererseits 204 geile Wrestler unter Vertrag, aber Goldberg tritt um den Titel an. Vince McMahon, alter Mann am Ende. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, oder? Also Carmella hat da eigentlich bei der Tiefe, die wir mittlerweile im Damenroster haben, hat sie bei einem der Top 3 Pay-Per-Views nichts im Titelmatch zu suchen, meiner Meinung nach.
Ja, vor allem, wir hatten das Match ja schon beim vorangegangenen Pay-Per-View. Das war okay, dass man das mal macht zum Übergang. Also sie hat sich meiner Meinung nach auch etwas gebessert, was ihre In-Ring-Fähigkeiten angeht. Aber das musste ich auch nicht zum zweiten Mal sehen. Ja, und du hast vollkommen recht. Wir haben hier so viele talentierte Wrestlerinnen im Roster, da hätte ich definitiv irgendjemandem anders den Vortritt gelassen. Ne?
Bisschen Sorge hatte ich bei dem Suicide Dive. Ich hab mich nicht getraut, noch ein drittes Mal anzugucken, ich glaube es lag daran, dass sie sich nicht ganz sicher war. Springt sie zwischen dem ersten und zweiten oder zwischen dem zweiten und dritten durch? Und dann hat sie sich spontan, glaube ich, entschieden, zwischen dem ersten und zweiten durchzuspringen. Und das sah nicht gut aus. Direkt wieder aufgestanden. Sie ist schneller wieder aufgestanden als Sasha Banks. Aber
der Schock.
Irgendwann bricht sich da halt einer das Genick, und das muss ja nicht sein. Also Carmella hat sicherlich andere Vorteile, und ich glaube, da gibt's für sie in der WWE eine ganz, ganz tolle Rolle, wo sie da ihr Geld mit verdienen kann und dann mit Mitte 30 ausgesorgt hat. Aber es müssen sicherlich keine Suicide Dives sein. Bad Bunny. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bad Bunny war mir bisher kein Begriff. Wie viele Platten hast du von ihm?
Nee, überhaupt keine. Ne? Das ist auch gar nicht meine Musik, aber Bad Bunny ist ja ziemlich bekannt. Und man mag von der Musik meinen, was man will. Also mich hat's jetzt nicht überzeugt, auch Booker T, der da wie angegossen stand. Ich weiß es nicht. Da hatte ich schon andere Gänsehautmomente bei der WWE. Das war meiner Meinung nach jetzt nichts.
Er war mal
so ein bisschen wirsch. Er war so ein bisschen, weiß ich nicht, auf schlechten Medikamenten auch unterwegs, dieser Bad Bunny, ne?
Ich guck gerade mal hier auf billboard.com seine größten Hits. Vom Namen her sagen die mir jetzt nichts. Also ich sehe hier kein Coco Jumbo, ich sehe hier kein Back for Good, ich sehe auch kein Blue Dabba Dee Dabba Da. Also da war er wohl überall nicht involviert. Aber ja, vielleicht.
Bad Bunny, ja.
Ich finde ja so Musikauftritte, wenn sie nichts, also zum Beispiel, das einer der geilsten war natürlich damals hier Limp Bizkit, ne, wo sie das Team vom Undertaker gespielt haben und das war, glaube zeitgleich hatten sie auch noch das Team für WrestleMania damals gemacht und so weiter. Das finde ich immer mega. Aber es gibt natürlich auch so Gegenbeispiele hier wie wie hieß er hier, der einer der vielen Ex-Männer von Pamela Anderson,
Tommy Lee?
Nein, der mit den fusseligen Haaren.
Ach so, du meinst, sag mal, wie heißt der denn nochmal? Bin ich bescheuert jetzt?
Der da irgendwie ein 15-Minuten-Konzert gespielt hat.
Der wurde gar nicht auf.
Wie heißt er denn?
Ich sehe ihn vor mir. Ich sehe ihn vor mir. Es ist echt peinlich, dass uns das nie einfällt. Ne? Also man kennt ihn und war auch nie ein Fan von ihm, ne? Kid Rock, meine Damen und Herren, Kid Rock. Also wir können, also wirklich, ne? Da sind wir in die Jahre gekommen. Ne, Kid Rock muss man natürlich kennen. Toll.
Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, Nico, hau mal gerade hier so die zwei heißesten Bands raus, die es da aktuell gibt auf dem Plattenmarkt. Welche Platten sollte man aktuell kaufen?
Ganz, ganz klar das neue Portrayal of Guilt Album.
Haben wir auch schon bestellt, ja.
Absolute Pflicht. Und in 2 Wochen kommt das neue For Your Health Album raus. Auch das ein absolutes Brett. Also bitte kaufen, ne? So. Muss sein. Wobei Portrayal of Guilt habe ich die First Press. Weiß mit Blood Splatter. Die ist natürlich schon ausverkauft.
Ich hab den Beta-Press, habe ich.
Beta-Press. Und die dritte Pressung ist aber jetzt raus.
Okay.
Ja. Könnt ihr noch zuschlagen. Geiles Brett.
Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr natürlich Nikos und Stefan Mosebachs Platten-Instagram-Account folgen.
Ganz genau, screamo_delight.
So.
Da posen wir ein bisschen rum. Ich mache ein paar Fotos von unseren tollen Platten. Guckt mal rein, wenn ihr auf Vinyl steht.
Und ab und screamo zu, ab und zu wird auch ein Schnaps getrunken.
Auch das.
So. Drittes Match des Abends war dann die Damen Battle Royale und da schaue ich doch mal. Die Nummer 1 waren Bayley und Naomi. Naomi auch seit langer Zeit mal wieder da und Nico, was soll man sagen? Sie hat hier direkt einen sehr eindrucksvollen Auftritt hingelegt, denn nach Bianca Belair, die letztendliche Siegerin, die als Nummer 3 reinkommen sollte, war Naomi die zweitlängste Zeit im Ring mit fast 50 Minuten.
Ja, ordentliche Leistung, ne? Veteran ist das Stichwort. Ihr Booty kam auch wieder oft zum Einsatz. Ja, Naomi ist wieder da, wer weiß, wo sie vorher war, was mir gar nicht gefällt, um kurz zu springen. Auf Monday Night Raw, da hat sie sich mit Lana zusammengetan.
Ja, das ist immer schwierig.
Das ist immer schwierig, ne? Sich mit Lana zusammenzutun. Es sei denn, man ist Rusev.
Naja. Der Gute. Genau, Bianca Belair, können wir schon mal vorwegnehmen, die letztendliche Siegerin auch des Royal Rumbles. Das war jetzt gar nicht so so überraschend. Das haben, glaube ich, auch viele Leute getippt. Und ich habe hier noch eine Anmerkung gemacht, dass ob es dir auch aufgefallen ist, die Kameraschnitte, also gerade in der ersten Hälfte des Pay-Per-Views, die Kameraführung war teilweise grotesk. Man hat ganz, ganz viele Moves auch schon verpasst, einfach auch vor der Battle Royale, wo ich dachte, was ist denn hier? Leute, ich lese mal einen Tweet dazu vor. Die Kameraführung in den ersten 36 Minuten ebenfalls mangelhaft. Wer ist heute Kamerakind? Kelvin Knie? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also, das
Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ein Vince McMahon hat sich den Rumble gar nicht angeguckt, glaube ich, ne? Aber sonst hätte ich jetzt gesagt.
Auf Netflix hat es geguckt.
Auf Network
hat er geguckt. Ja, er war nicht vor Ort, aber er hat übers Network geguckt und hat live Feedback gegeben. Ja,
genau. Alles klar. Es ist natürlich auch immer dann schwierig, ne? Gerade auch bei so Rumble-Matches. Ich meine, früher lief da so ein Countdown runter, ne? So alle 2 Minuten kommt jemand Neues rein. Jetzt macht man es ja so, wie man will. Manchmal 1:30, manchmal 1:40, da ist der Kameramann oder die Leute, die im Schnitt sitzen, die sind natürlich auch vollkommen überfordert, ne? Wenn sich da ständig irgendwelche Sachen ändern. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen. Man weiß es nicht.
Das war nach 36 Minuten, zu den ersten 45 Minuten habe ich resümiert. Die ersten 45 Minuten sind tatsächlich eine riesengroße Werbung. für AEW. Also der Anfang war tatsächlich nicht gut. Damen Royal Rumble, wir hatten auch noch ebenfalls eindrucksvoll zum Beispiel Shayna Baszler mit der 6, die konnte letztendlich 6 Damen eliminieren. Rhea Ripley kam mit der 14, die hat die meisten Eliminierungen geschafft mit 7, war ja auch eine mit der ja Top Kandidatinnen, sag ich mal, ne? Und letztendlich die letzten, die wir im Ring hatten, das war Natalya, die kam ja auch erst mit der Nummer 30, Charlotte Flair, Rhea Ripley und angesprochene Bianca Belair.
Ja, Bianca Belair zu Recht gewonnen. Ich habe es auch getippt, wie so viele andere. Hatte aber auch ein bisschen Angst, dass Rhea Ripley das Ding nach Hause holt. Ich hätte mich auch für sie gefreut. Mhm. Aber es hat nicht sollen sein. Rhea Ripley wahrscheinlich jetzt auch. War das der Call-Up? Ist sie im Main-Roster bei Monday Night Raw? Ist sie nicht aufgetreten? Es wird gemutmaßt, dass sie bei SmackDown ihr offizielles Main-Roster-Debüt feiert, abgesehen von diesem Royal Rumble-Match. Findest du gut, SmackDown?
Ja.
Hättest du sie lieber bei Raw gesehen?
Ich würde gern, dass die Fehde mit Charlotte vielleicht nochmal aufgenommen wird.
Hätte ich auch dran gedacht.
Ich sehe sie tatsächlich, also wenn man auf die beiden Damen-Matches geht, dann sehe ich hier tatsächlich Sasha Banks gegen Bianca Belair. Und ganz ehrlich, muss ich mir für den anderen Titel, müsste ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da sehen Charlotte Flair, die ich würde mal sagen, ist nicht so unwahrscheinlich, dass sie den Titel vielleicht noch gewinnt Richtung WrestleMania. Charlotte Flair gegen Rhea Ripley finde ich als zweites Titelmatch ganz gut. Diesmal unter anderen Vorsätzen. Letztes Jahr Charlotte Flair, die Herausforderin, die sich dann eben den NXT-Titel von Rhea Ripley holen könnte. Dieses Jahr dann vielleicht mit der Revanche von Rhea Ripley. Da hätte ich gar nichts dagegen.
Hätte ich auch total Bock drauf, ne? Man weiß nur nicht, in welche Richtung es mit Lacey Evans noch geht. Ich hoffe, das wird nicht so lange gestreckt, dass es dann bei Mania noch zu einem Match kommen wird, ne?
Ich könnte mir ja vorstellen, dann wäre sie, wir haben ja noch die Elimination Chamber, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann machst du bei Elimination Chamber, dann wird Charlotte die Nummer 1 Herausforderin. Nein, ich weiß auch nicht. Warten wir mal ab, wir haben ja noch 2 Pay-Per-Views, Elimination Chamber und Fastlane. Also Bianca Belair gewinnt. Sie hat auch auf Twitter ein Video rausgehauen, das ihre Eltern filmt, während eben dieses Royal Rumble, so ein kleiner Zusammenschnitt. Ihr Papa kurz vorm Nervenzusammenbruch, hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, als Bianca Belair dann gewonnen hat. Auch letztes Jahr, du hast Nico schon richtig gesagt gehabt in der letzten Folge, letztes Jahr auch einen sehr eindrucksvollen Auftritt, den sie hatte. Und hat sie gut gemacht, hat sie schön gewonnen. Dann ging es weiter mit dem vierten Match des Abends und das war dann das Last Man Standing Match. Roman Reigns gegen Kevin Owens. Ich hatte an sich überhaupt keine Lust auf dieses Match. Das haben wir nämlich so oft gesehen. Kevin Owens war immer der Depp, hat immer verloren und dann ging es auch glücklicherweise aber direkt los mit der Action. Man hat sich hier ins WWE Universe hat man sich geprügelt, ne, zwischen diese Screens und dann gab es wieder so einen Move von da oben durch den Tisch und dann dachte ich alles, da habe ich jetzt gerade ein Déjà-vu, das habe ich doch auch alles schon gesehen, oder?
Ja, es war eine Wiederholung. Kevin Owens, natürlich aus einer Höhe, uns würde es, glaube ich, nicht gut tun, da durch die Tische zu fallen. Ihm macht das überhaupt nichts aus. Ja?
Auch ich glaube, er macht das morgens beim Frühstück, macht er das schon.
Ja, er kann gar nicht anders.
Er fällt so aus dem Bett. Geht ja auf den Wohnzimmerschrank und dann einmal, bam, erstmal runter zum Wachwerden.
Ganz genau. Ja, auch beim TLC-Match vor kurzem. Wie oft wurde der Mann durch 10 Tische geballert? Ja, der steckt das einfach unglaublich gut weg. Es ging dann im weiteren Verlauf des Matches auch Backstage.
So Gummiknochen, ne? Hat er, so Gummiknochen.
Ja, und gut gepolstert, ne? Ja. Backstage waren wir unterwegs und wurde ich auch an AEW Dynamite erinnert, als er dann angefahren wurde.
Das war ein Schocker tatsächlich, ja.
Von Roman Reigns. Damals war es Sammy Guevara, der da angefahren wurde, im hohen Bogen abprallte. Kevin Owens hingegen ist hier volles Fund durch die Scheibe geknallt, hat sich Roman Reigns auch selber ein bisschen erschreckt. Und später gab es dann noch mal einen Stunt von ihm, von diesem Gabelstapler runter. Also das war so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen AEW-Feeling und das fand ich eigentlich ganz nice. Man, böse Zungen kann behaupten, okay, das ist irgendwie gefaked, aber ey, who cares? Ich fand es ganz cool insgesamt, das Match auch viel besser als gedacht. Am Ende konnte sich allerdings Roman Reigns durchsetzen, der war kurzzeitig noch mit den Handcuffs da befestigt worden, hat ein bisschen länger gedauert, bis Paul Heyman ihn befreien konnte. Aber dann gab's noch den Aufgabegriff und Kevin Owens musste sich erneut geschlagen geben.
Ja, wo du sagst mit dem Golfkart, ne? Also bei AEW sicherlich einer der legendärsten Spots, den wir da bisher gesehen haben. Ich hatte aber immer da das Gefühl, dass das relativ sicher gemacht wurde. Hier in dem Moment war es ja so, also du hast, hier war es in dem Moment auch ziemlich cool, weil du hast es halt nicht gesehen, sondern es war eins wie dieser Schockvideos im Internet, wo auf einmal irgendwas passiert, wo du mich mit rechnest. Hier kommt auf einmal von rechts das Golfkart rein und, aber wer es nicht gesehen hat, Roman Reigns, der kommt halt da mit einem Tempo an, ne? Und überfährt mehr oder weniger Kevin Owens, der springt halt hoch, fliegt komplett vorne durch die Plexiglasscheibe. Also ich glaube, da war ein gewisses Risiko, dass da was auf jeden Fall was passiert, ist glücklicherweise nicht. Das mit den Handschellen, da war dann zu lesen, die Handschellen waren wohl so verdreht, dass diese Öffnung, die meisten Red-Hörer werden ja schon mal in Untersuchungshaft gewesen sein, da ist ja eine Öffnung, wo der Schlüssel reinkommt. Und das war wohl so verdreht, dass es eben zur falschen Seite zeigte, sodass Paul Herrmann da gar nicht richtig hinkam. Und dann kam eben der Referee, ne, zählte. Und dann so bei 6 hat er gemerkt, so, oh, das gibt hier nichts, ich muss aufhören. Also es war ein bisschen Flatterig, auch das Ende dann hier den Guillotine Choke, das war so ein bisschen antiklimatisch, heißt es so? Das fand ich ein bisschen unspektakulär. Ja. Man hatte so viel krasse Moves in dem Match und dann gewinnt er hier in Anführungszeichen mit einem etwas besseren Sleeper Hold. Das fand ich nicht so gut.
Ja,
aber das also Match dann, an sich war nicht positiv überrascht.
Total, aber da war ich auch fest davon überzeugt, dass Owens da nochmal aufstehen kann. Dem war nicht so. Ja. Was hat man mit Kevin Owens vor in der nahen Zukunft? Auch er hatte ja hier noch die Chance, beim Royal Rumble Match mitzumachen. Das tat er nicht, war wohl ein bisschen angeschlagen nach diesem Last Man Standing Match. Aber was hat man mit ihm in naher Zukunft vor? Siehst du schon ein großes WrestleMania-Match für Kevin Owens?
Ich sehe ihn tatsächlich auch gerade überlegt in so einem Multi-Man-Match, ne? Mm, ja. Also Multi-Man-Ladder-Match oder sowas, wo sie dann wieder 6-8 Leute so der Upper-Midcard sowas reinpacken. Da sehe ich ihn tatsächlich irgendwie. Oder man packt noch eine Storyline aus, dass man ihn in irgendein cooles Tag-Team packt und er kämpft irgendwie um die Tag-Team-Titel, auch in einem Multi-Man-Match. Aber ich sehe ihn jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht in einer großen Singles-Feder irgendwie. Aber auch dadurch, muss man sagen, dadurch, dass wieder 2 Tage sind und man dann ja auch wieder sagen kann, oh, da machen wir 3,5 Stunden oder sowas. Das heißt, es wird ja sicherlich 12, 14 Matches geben. Würde ich es auch nicht ausschließen, dass man jetzt noch irgendwie eine Kevin Owens gegen XY-Feder da aus dem Hut zaubert, die halt dann irgendwo Match von der Rangordnung her, Match Nummer 12, 13, 14 der 2 Tage ist.
Man weiß es nicht. Letztes Jahr bei Mania noch ein gutes Match gegen Seth Rollins abgeliefert. Mhm. Zeitweise auch spekuliert, ihn bei NXT wieder einzusetzen. Wir wissen es nicht. Es bleibt abzuwarten. 2 Pay-Per-Views liegen ja noch zwischen dem großen 2-Tage-Event WrestleMania.
Damit kommen wir zum Männer. Royal Rumble, die Nummer 1 und 2 waren ja eigentlich schon bekannt. Dann hat die WWE sich aber doch nochmal gewechselt, denn wir haben letzte Woche drüber gesprochen, es sollte bei WWE Backstage, sollte ja eigentlich announced werden, die Nummer 1 und 2 der Damen und die Nummer 30 der Herren. Das hat man dann zum einen gewechselt, dass man gesagt hat, nee, wir machen die Nummer 1 und 2 der Herren und die Nummer 30 der Damen. Dann hat man angekündigt, okay, Randy Orton wird die 1 sein, Edge die 2. Dann kommt auf einmal Edge beim Royal Rumble als 1 raus. Also man hat so viel gewechselt, wie man nur wechseln kann. Aber Randy Orton war dann tatsächlich die 2. Und was soll man sagen, Nico? Edge ist tatsächlich der dritte Mann in der WWE-Historie, der als Nummer 1 den Royal Rumble gewinnen konnte.
Ja, also ich hab's da. Hast du Edge getippt?
Ich habe nicht Edge getippt, nein.
Ah, okay. Ich habe nämlich auch, ich war hin und her gerissen. Ich wollte dann auch nur mal sicher gehen, Daniel Bryan, gegönnt hätte ich es ihm, weil man Edge sicherlich auch irgendwie anders auf die Mania Card bringen könnte. Man hat es ihm jetzt hier, man hat ihm das nochmal gegeben, diesen Moment, ja, als erst da reinkommen, das Rumble-Match gewinnen. Und ja, starke Leistung nichtsdestotrotz, ja. Anfangs gebrawlt mit Randy Orton, dann eine Verletzung vorgetäuscht. Ganz kurz habe ich, also eine Millisekunde habe ich gedacht, oh Gott, hat er sich jetzt wirklich verletzt? Weil er guckte so verbissen. Und da dachte ich, gut, wie bauen sie das, diese Storyline jetzt, oder wie bucken sie das Match jetzt um, oder was passiert? Aber dann, als oftmals wieder auf ihn zurückgeschaltet wurde, wie er auch Backstage geführt wurde, humpelnd, dachte ich, okay, das ist Storyline. Ganz geschickt. Am Ende wollte er dann den Sieg stehlen, ne? So wie man ihn kennt, aber auch das hat nicht funktioniert. Ne? Es gab einen RKO, aber Edge konnte sich, ja, nochmal aufraffen und hat ihn dann sofort eliminiert.
Ja, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst gehabt. Ich denke, um Gottes Willen, wenn jetzt Randy Orton gewinnt und dann kommt tatsächlich dieses scaring Ende, dass der Fiend die Nummer 31 ist oder sowas und dann ist auch immer der Fiend Royal Rumble Sieger oder sowas. Glücklicherweise kam das nicht. Noch ein paar nennenswerte Teilnehmer hier auch. Wir hatten Kane der mittlerweile, glaube ich, dann seinen 18. Royal Rumble hier tatsächlich gefeiert hat, konnte auch noch zwei Leute eliminieren. Das heißt, er hat nicht nur die meisten Royal Rumble-Teilnahmen, er hat auch die meisten Eliminierungen. Mit mittlerweile 45 müssten es sein. Den einzigen Rekord, oder na gut, er hält den Rekord nicht der längsten Teilnahme, das ist immer noch Daniel Bryan, ne? Diese eine Stunde 16 bei diesem Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien. Aber die meisten Eliminierungen in einem Royal Rumble, die halten, ich glaube, Braun Strowman und Brock Lesnar sind es, ne? Ich glaube, 13 oder 14. Aber Kane hier auf jeden Fall dabei und auch die Nummer 2 und 3 der meisten Royal Rumble Auftritte mit Dolph Ziggler. Ich glaube, das war sein 14. Royal Rumble und The Miz, das war sein 13. Also da sieht man mal, krass, die sehen ja an sich noch relativ frisch aus, ne? Wie lange die tatsächlich schon dabei sind.
Wahnsinn, ne? Also The Miz hatte ich jetzt, wusste ich gerade nicht, aber Dolph Ziggler haben sie auf jeden Fall auch gesagt, ne? Das ist sein 14., 13., whatever. Da dachte ich auch so, alter Schwede, der ist echt schon lange dabei, der gute Mann, ne? Muss ja irgendwie, er hat da keinen ausgesetzt wahrscheinlich. Beeindruckend. Überraschungen gab es, also ordentliche Überraschungen gab es zwei meiner Meinung nach. Einerseits natürlich Christian, der zurückkehrte und sich auch mit Edge verbündete, war ganz schön. Und Seth Rollins, das haben wir zwar vermutet, trotzdem eine kleine Überraschung, Seth Rollins auch wieder am Start, leider wieder mit seinem Gimmick, ne, mit seinem alten Gimmick, mit dem Monday Night Messiah, beziehungsweise Friday Night SmackDown Messiah.
Richtig plädrig, ja.
Man hätte jetzt schön die Chance gehabt, ihn das mal wieder auf Null zu setzen, ne, das Gimmick, und ihn von mir aus als Face, wie auch immer, rauszubringen, hat sich dagegen entschieden.
Furchtbar. Und ich dachte, du sagst hier, große Überraschung. Ich dachte, du sprichst von dem Mann, der dafür sorgt, dass auf jeden Fall immer ein ausgeglichener Vitamin-C-Haushalt auch in so einem Royal Rumble herrscht. Das ist natürlich Carlito. Und dem haben sie auf jeden Fall früh genug Bescheid gesagt, denn der war nochmal ordentlich pumpen. Wobei man ja auch sagen muss, da wo er herkommt und wohnt, was ist das, Costa Rica oder so? Ich glaube, absolutes Gefühl, da wird das auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln, zwinker, zwinker, nicht ganz so ernst gesehen wie bei der WWE. Ich bin gespannt, wenn er jetzt das Vertrag unterschreibt, wann der erste Wellness-Policy-Verstoß kommt. Aber Carlito, so sah der zu seinen besten jungen Zeiten nicht aus.
Erschreckend. Der sah meiner Meinung nach auch kaum gealtert, auch im Gesicht jetzt nicht, ne? Also, und körperlich.
Zwischen den Beinen ein bisschen, da ist ein bisschen schrumpeliger geworden.
Ein bisschen Schlepphoden hat er, ja, das sah man. Aber ansonsten fit. Ne, hat jetzt nicht die größten Moves gebracht, aber seinen entspannten Backstabber ein paar Mal angewendet und auch bei Money in the Draw kam er direkt zum Einsatz.
Ja, wer auch bei Raw zum Einsatz kam, auch ein Call-Up. Damian Priest auch hier vier Leute insgesamt eliminieren. Das ist bei den Herren tatsächlich das meiste gewesen. Damian Priest und Big E. Und Big E habe ich auch gecallt auf Twitter. Habe ich nämlich geschrieben, The New Day, einfach gut. Das war zu dem Segment, was wir gesehen hatten. Und dann hier Big E, wahrscheinlich ein heißer Tipp für die eindrucksvollste Royal Rumble Match Performance heute. Das hat er gezeigt. Ich hätte es tatsächlich noch ein bisschen noch krasser vorgestellt, aber vier Eliminierungen, die er hier zeigen konnte. Wir hatten als letzte Time auch hier Rey Mysterio als Nummer 26, wo wir auch gehört haben, ne, im Dezember, er und Dominik beide mit Corona zu Hause. Christian, da habe ich mich sehr gefreut. Wir haben ihn ja letztes Jahr gesehen, da wurde ja angekündigt, dass er so ein unsanctioned Match gegen Randy Orton machen sollte, aber dann ging ja auch, glaube ich, auch das Licht aus und es gab diesen Punt, also man hat nichts gesehen, weil er einfach die ärztliche Freigabe noch nicht hatte, ne? Nach den vielen Concussions, nach den vielen Gehirnerschütterungen in seiner Karriere. Und jetzt soll aber tatsächlich eine Woche vor dem Royal Rumble, soll er die Freigabe gekriegt haben. Und Nico, da würde ich doch drauf wetten, wir werden auf der Road to WrestleMania, jetzt Richtung WrestleMania, werden wir wahrscheinlich hier Edge und Christian auch mal wieder im Tag-Team-Einsatz sehen.
Das glaube ich auch, ne? Ist auch eine ganz gute Idee. Beide nicht mehr die Jüngsten, da kannst du gut ein Tag-Team nochmal rausformen.
Bei Fastlane würde ich mich nicht wundern, würde ich mich jetzt schon mal festlegen, möchte ich gerne im Tippspiel einen Bonuspunkt haben. Fastlane Main Event, Roman Reigns und Jey Uso gegen Edge und Christian.
Na, das weiß ich gar nicht, ne? Edge ist ja auf jeden Fall bei Raw.
Ja, Edge wird ja auf jeden Fall gegen Roman Reigns catchen.
Stimmt, er muss sich ja noch entscheiden.
Ja,
du hast vollkommen recht. Wo es Christian landet, das weiß man nicht. Aber es ist im Bereich des Möglichen. Das kann man durchaus machen. Edge übrigens auch bei NXT zugegen gewesen, hat sich da mal das Title Picture angeguckt. Bei Raw ebenso, ne? Mhm. Drew McIntyre. Bei NXT Finn Balor ja zurzeit Champion, der gegen Pete Dunne seinen Titel verteidigen wird beim kommenden NXT TakeOver Vengeance Day heißt da, glaube ich, der Pay-Per-View. Mhm. Kommt in einer Woche. Edge guckt sich um, aber der Wrestling-Nerd, der ahnt natürlich schon, dass es da zu einem Match gegen Roman Reigns kommen wird.
Ja, und 11 Jahre auf den Tag genau, nachdem er den Rumble zum ersten Mal gewonnen hat. Also Edge jetzt auch in der illustren Runde derjenigen, die den Royal Rumble 2-mal gewinnen konnten. Bisher tatsächlich nur Stone Cold Steve Austin, der ihn 3-mal gewinnen konnte. Ja, damit schauen wir mal aufs Tippspiel. Es gab insgesamt 34 Punkte zu holen. Die hat keiner geholt. Niemand hat alles richtig getippt. Aber wir fangen mal bei der Nummer 30 an. Der geteilte 30. Platz gibt mit 24 Punkten an Piccolo, den Penetrator, die New World Order, den Jens mit, wie heißt dieses Dings? Ich hatte kein Französisch. Dieses Ding über dem E?
Ein oder so
Asfontegül oder
irgendwie? Die Welle oder was?
Ja, das ist ja, das ist was anderes.
Das ist was anderes, ne?
Ja, also Jens, Joe Version 1.0, der goldige Kerl, der General Manager, El Nino, der Durchspieler.
Ja, er wieder, ne? Ja.
Dada 0610 und, auch jetzt halte ich fest, der Poppe. Und der Poppe ist so bemerkenswert, weil der hat die letzte Frage, ob es eine Nummer 31 geben wird, hat er gar nicht getippt. Hat er gar nicht. Brauch ich nicht.
Wow, also, okay.
Da wären noch 2 Punkte mehr drin gewesen. Und an der Stelle eben noch mal die Erinnerung. Achtet immer einmal drauf. Und es kann immer sein, das ist ja, wenn ihr es über die App macht, ist hier unten dieser Auswahlbildschirm, ne? Und dann kann es immer mal sein, wenn ihr das nicht richtig auswählt, dass das so zwischen zwei entsteht und dass es dann nicht ausgewählt ist. Das heißt, in dem Moment, wo ihr auf Speicher geht, immer noch einmal gucken, immer zur Sicherheit, hat er für alles das eingeloggt, ja oder nein. Also hier, lieber Thomas, 2 Punkte verschenkt. Dann auf Platz, geteilter Platz 23 mit 25 Punkten. Der Vamp 04, Toby Runs Black, der Timo Torben, der Nick 316, das Entchen. Der
das bin ich übrigens.
Nico, du warst noch gar nicht, aber du kommst, glaube ich, gleich noch, ne?
Ja.
Der L. Frank Reno, Darth Schoko, das ist alles der geteilte 23. Platz. Dann haben wir mit 26 Punkten der geteilte 15. Platz. Der Wolfman, der Sylas, Queenslayer, Mystic Space, Chimichanga, der Kerni und der Andy. Dann kommen wir zum geteilten 9. Platz. Da habe ich hier mit 27 Punkten den Robin 316, den Latten Stramski, den Jovek Yes, Harley Andy, den DD 88 und die Pigone. Auf einem geteilten 1. Platz mit 29 Punkten haben wir den Teki 1978, den Shotgun, den Schapapapa, den Pat, den MVP, den Mr. Burns, den D-S-I-A-V-V-M. Schreib uns doch bitte mal, wofür das steht. Und mich. Also, ja, Deko, das sieht nach einem Startzielsieg aus.
Ja, erschreckend. Was ist mein, wo befinde ich mich?
Du und auch unsere Azubine Mona, ihr seid auf einem geteilten 48. Platz.
Ah,
mit 22 Punkten. Also ihr seid zwei Punkte hinter den Top 30. Also, da ist
ja schade, es sind drei Sachen habe ich falsch getippt, ne? Ich habe das Royal Rumble
Match. Du hast auf Becky Lynch getippt, ja?
Genau, da war ich, dachte ich, vielleicht macht man es doch. Nachts dachte ich aber dann auch, als es zu spät war, eigentlich Blödsinn. Und wie vorhin schon angesprochen, leider dieses Kickoff-Show-Match falsch getippt. Aber gut, ich habe schon mal schlechter getippt. Ich bin frohen Mutes. Das Jahr ist noch lang, Dennis. Und ich halte mich einfach bedeckt.
Das Lustige, keiner von den Erstplatzierten, also keiner von denen, die, oder sagen wir andersrum, alle, die meisten Punkte geholt haben, haben nicht auf Edge getippt. Also von den ersten, ne, alle, die haben alle entweder, also 2 haben auf Daniel Bryan, 4 haben auf Daniel Bryan und 5 haben, dass jemand anderes gewinnt.
Also, was ist denn? Hast du Daniel Bryan oder jemand anderes?
Ich habe jemand anderes. Also ich habe tatsächlich gedacht, weil ich habe die letzten Jahre immer auf den vermeintlichen Favoriten getippt und dann hat immer gewonnen jemand anderes, weil letztes Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nicht letztes Jahr getippt habe, auf jeden Fall hat dann Drew McIntyre gewonnen und dann habe ich diesmal gesagt, ich denke, okay, die WWE, vielleicht doch ein Seth Rollins, ne? Vielleicht kommt ein Seth Rollins als Face wieder und sie lassen den gewinnen oder es gibt doch eine Überraschung mit John Cena oder was auch immer. Dementsprechend habe ich hier gedacht, tippe ich mal auf jemand anderes, aber es war dann letztendlich Edge. Damit kommen wir John Cena Cena noch kurz anreißen. Nico, der hat gesagt, er kann nicht bei WrestleMania dabei sein. Er dreht nämlich aktuell in Kanada eine Serie, eine Marvel-Serie sogar. Und aktuell gibt es ja noch die Quarantänebestimmungen. Das heißt, er müsste, wenn er aus den USA nach Kanada wieder zurückreist, müsste er 2 Wochen in Quarantäne. Das heißt, dieser ganze Filmdreh würde aufgeschoben werden. Das ist natürlich nicht möglich. Das heißt, nach aktuellem Stand kann John Cena nicht dabei sein. Aber wer John Cena kennt, da heißt nur, sag niemals nie.
Ja, vielleicht wird noch ein Cinematic-Match da in Kanada aufgenommen und dann bei Mania ausgestrahlt. Man weiß es nicht.
Das
man weiß es nicht.
Eine gute Möglichkeit. Dann lass uns doch mal kurz auf Monday Night Raw gucken, was da schon so passiert ist. Du hast richtig gesagt, Edge war natürlich da und es gab zu Beginn eine, ähnlich das, was wir hier machen, nochmal zusammenfassen, was beim Rumble passiert ist. Das hat auch Drew McIntyre gemacht. Dann kam Edge raus und sagte, Mensch, bist du denn hier so gut gelaunt und freudig? Sag mal, ich bin hier der Royal Rumble Sieger, ich könnte deinen Titel mir klauen. Und dann kam dann irgendwann auch Sheamus raus, ne, der so in den letzten Wochen hat man das wieder so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber zwischenzeitlich im Dezember hatte man das ja mal aufgebaut und hatte ihm das Schwert geschenkt und so weiter, dass gute Freunde sind. Dann gesagt, hier, was machst du hier meinen guten Freund an? Und dann ist Edge irgendwann dann auch gegangen, hat gesagt, naja, also ich werde mich dann doch entscheiden und aber egal, für wen ich mich entscheide, ich werde mir den Titel zurückholen und das ist so ein bisschen die Tagline, unter dem das Ganze läuft. Ich werde mir den Titel zurückholen, den ich nie verloren habe, ne, weil er musste ihn ja damals vakantieren durch die Verletzung. Und Nico, dann passierte das, mit dem wir wahrscheinlich schon entweder früher oder später gerechnet haben, aber zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet. Das war der Bro-Kick von Sheamus gegen Drew McIntyre, aber hat natürlich auch damit zu tun, der nächste Pay-Per-View ist ja schon übernächste Woche. Dementsprechend hat man dann hier gar keine Zeit gehabt.
Ja, hat ihm gereicht, ne? Sheamus hat gesagt, okay, ne, viel Zeit haben wir nicht mehr, du hast vollkommen recht, ich packe ihn jetzt schon aus dem Bro-Kick. Da knistert es jetzt.
Zum Glück hat er nur den ausgepackt.
Zum Glück nur den. Da knistert es zwischen den beiden. Die Freundschaft steht auf dem Spiel. Meine Frage jetzt, wird es dieses Match der beiden, ne? Es wird natürlich auf ein Match hinauslaufen. Wird dieses Match demnächst schon stattfinden?
Elimination Chamber, ja.
Man wird es nicht bis zu Mania.
Auf gar keinen Fall. Also das wäre, glaube ich, eine der schlimmsten WrestleMania-Matches aller Zeiten. Das wird auf jeden Fall, deswegen hat man es auch direkt Monday Night Raw gemacht. Elimination Chamber ist ja schon am Sonntag in 2 Wochen, 21. Februar. Und genau das ist natürlich auch so ein Brücken-Pay-Per-View, wie es der Royal Rumble ist für den amtierenden Champion. Ne? Weil beim Royal Rumble, da geht's primär drum, wer wird denn neue Nummer 1 Herausforderer? Und bei Elimination Chamber geht's dann drum, naja, wer wird denn der andere Nummer 1 Herausforderer quasi? Und dann braucht man auch da einen schönen Filler und dementsprechend gehe ich zu 99,9% davon aus, da werden wir hier sehen, Drew McIntyre gegen Sheamus, zieht man das tatsächlich noch, dass man nochmal bei Fastlane, dass man da nochmal dann irgendwie auch ein Last-Man-Standing-Match macht oder so, das wird auf gar keinen Fall, hoffentlich festlegen.
Sehe ich nämlich auch so, ne? Also wenn wir davon ausgehen, Edge gegen Roman Reigns, SmackDown um den Titel, Drew McIntyre bis WrestleMania natürlich noch WWE-Champ und sein Number-One-Contender wird beim Elimination Chamber Pay-Per-View gekürt.
Und ich glaube, es läuft tatsächlich, nach dem, was wir auch bei Monday Night Raw gesehen haben, stark darauf raus, dass das tatsächlich Bobby Lashley wird, oder? Also wie der hier durch das Teilnehmerfeld wie ein heißes Messer durch richtig ranzige Butter geht, könnte ich mir vorstellen, dass man einfach sagt, pass auf, wir haben so viele Matches und sowas. Wir machen vielleicht sogar Title for Title. Ne? Die letzten Wochen habe ich immer viel gesagt, so, eigentlich muss doch dieser Bobby Lashley seinen Titel mal noch verlieren. Nein, vielleicht gewinnt er einfach als US-Title-Träger, würde dem Match natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Prestige geben. Als US-Title-Träger gewinnt er die Elimination Chamber und dann haben wir bei WrestleMania Title versus Title Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Wäre aus meiner Sicht aktuell so das größte Match, in Anführungszeichen, was du für Drew McIntyre machen kannst, oder? Weil sonst, wen gäbe es noch als Heel?
Ja, ich überlege gerade. Man kann natürlich immer, ich meine, das macht die WWE eher selten, aber man kann natürlich so eine Überraschung machen beim Chamber-Match, dass ein Damien Priest erschreckenderweise gewinnt und sich somit frisch im Main-Roster sofort einen Title-Shot sichert. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne? Mir fällt auch neben Bobby Lashley jetzt keiner ein.
Also den das ist ja einer der Lieblings-Catcher von Vince McMahon, ne?
Es gab ja auch das Match hier, ne? Matt Riddle gegen Bobby Lashley, da ging es um den United States Championship und DQ, das ganze Ding, ne? Also Lashley hat den Hurt Lock angesetzt, wollte ihn nicht lösen, Matt Riddle wusste gar nicht mehr, wo er war. Es wird natürlich noch ein Rückmatch geben hier an dieser Stelle. Vielleicht holt Matt Riddle sogar den Titel irgendwann nochmal, ne? Und man schickt dann Lashley doch ohne US-Title auf Titeljagd.
Ja. Mal gucken. Raw stand natürlich auch, das hat man leider nicht vorher angekündigt. Es sollte das letzte Match, weil auch das war eine Frage, die wir uns gestellt haben. Wie geht denn jetzt eigentlich diese Fehde Randy Orton gegen Edge? Was macht man jetzt damit? Ja, das wurde geklärt. Es gab's bei Monday Night Raw. Das finale Match der beiden gegeneinander war dann der Main Event. Da kommen wir gleich noch zu. Guck mal, was wir hier sonst noch hatten. Bad Bunny, der war bei Miss TV. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass man auch da vielleicht ein Tag Team Match für WrestleMania aufbaut. Miss and Morrison gegen Bad Bunny und Damian Priest, ne, die beiden sind ja Buddies, sprechen auch im wahrsten Sinne des Wortes die gleiche Sprache, also vielleicht baut man da irgendwas auf. Wir hatten ein Women's Tag Team Title Number One Contendership Match, da haben Naomi und Lana sich durchgesetzt, sind jetzt die Nummer 1 Herausforderer.
Ja. Damit. Puh, finde ich auch nicht gut. Also Lana ganz, ganz stark am Abbauen, fiel mir auch beim Rumble-Match wieder auf, ne? Damals haben wir sie sehr gemocht, ne? Oh,
sie kam auch so traurig raus,
ne? Sie kam ja traurig raus, das ist ein blödes Gimmick, ne? Damals die starke Frau an der Seite von Rusev mit dem harschen Akzent und jetzt ist sie so das kleine Mäuschen, finde ich nicht gut. Und auch zusammengewürfeltes Tag-Team mit Naomi, wow, bringt mir gar nichts. Charlotte Flair hat sich hier, glaube ich, wieder ablenken lassen von Lacey Evans und
Ric Flair. Sollte vielleicht mal mit Ohrenstöpseln catchen.
Ja, also das ist erschreckend. Wenn sowas mal passiert, okay, aber das ist jetzt das ist ja dritte, vierte Mal in Folge, ne? Lame.
Ja.
Lame.
Ja.
Kalito hat ein Match bestritten, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Kalito und Jeff Hardy haben gewonnen gegen Elias und Jackson Ryker. Ich weiß nicht, wie es mit dem Vertrag von Kalito jetzt steht. Hat er einen neuen Vertrag unterschrieben oder nicht? Das bleibt abzuwarten. Alexa Bliss.
Also ich muss ihn tatsächlich nicht jede Woche sehen.
Nein.
Wenn wir uns überlegen, MVP, der kam letztes Jahr beim Rumble zurück und da dachte man auch so, ja, okay, dann hat er zwei, drei Matches gehabt und jetzt auf einmal ist er, ja, ich würde schon fast sagen, in der Rolle seines Lebens da, ja, mit dem Hurt Business, ne? Und wenn man was Ähnliches für Kalito findet, wo er auch ab und zu eben mal in den Ring steigt, aber vielleicht tatsächlich auch irgendwie so ein Stable führt,
warum nicht?
Alexa Bliss, ja, das mit ihrer alten Freundin, Nikki Cross zu tun, ist ja ein bisschen viel Schabernack hier, ne? Mit ihrer Verwandlung hin und her, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt gehabt, im Rumble-Match hatte sie das ja auch.
Hat nicht geklappt.
Alle waren wie Salzsäulen erstarrt, das Licht ging aus und dann wollte sie ihre Verwandlung machen und Rhea Ripley, die hat aber gar keinen Spaß verstanden, hat sie einfach während dieser Transformation attackiert und rausgeschmissen. Also auch das vielleicht eine Fehde, die wir sehen werden, aber hier erstmal Alexa Bliss, die Nikki Cross vermöbelt hat.
Genau, und sie griff auch im Main Event ein, ne? Edge gegen Randy Orton, 15, 16 Minuten hat das Match bekommen, war es jetzt das letzte Match der beiden, vorerst zumindest, am Ende hat sich Randy Orton ablenken lassen von Alexa Bliss, die dort plötzlich saß, auf dem Apron, glaube ich, war es, Blut lief ja aus dem Mund und auch Randy Orton hat sich da wie auch eine Charlotte Flair, ne, ablenken lassen. Outer, wie nennt sich das? Outer Inference? Ihr wisst, was ich meine. Als sie ablenken lassen, ist ein alter Hase, lässt sich trotzdem immer ablenken.
Outside Interference,
selbstverständlich. Von The Fiend weiterhin keine Spur, da lässt man sich Zeit. Ich habe gelesen, dass er auch ein neues Aussehen verpasst bekommt, haben wir vermutet schon, nachdem er ja in Brand gesteckt wurde bei diesem Inferno-Match. Vor einigen Wochen.
Also eigentlich muss man es tatsächlich jetzt dann bis zum WrestleMania rausziehen. Das heißt, Randy Orton auch natürlich einer der Kandidaten, den ich in so einer...
Noch lange hin.
Ja, aber alles andere fände ich schwierig. An dich musst du es jetzt natürlich so ziehen, dass du zum Beispiel sagst, pass auf, wir stellen Randy Orton in die Elimination Chamber und auch da passiert wieder irgendwas und dann muss Randy Orton rauskommen, muss sagen so, also pass auf, Fiend, du und ich bei WrestleMania und dann macht man vielleicht nochmal sowas, dass Alexa rauskommt und sagt, ja, aber damit du gegen den Fiend kämpfen darfst, musst du musst du mich bei Fastlane besiegen oder was auch immer, ne? Also jetzt hat man es so lang hingezogen, man hat es nicht beim Royal Rumble gemacht, also jetzt musst du es tatsächlich also alles andere fände ich grotesk. Also ich würde es jetzt ist es auch egal. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Das ist,
bin sehr gespannt.
Die Storyline ist furchtbar. Jetzt muss man es auch durchziehen. Also.
Bin sehr gespannt. Also Chamber-Match kann ich mir gut vorstellen, dass Randy Orton da ist und da The Fiend eingreift und er da zum ersten Mal wieder auftaucht. Das kann ich mir vorstellen. Was dann bei Fastlane passiert, ich weiß es nicht. Es wird definitiv ein Match der beiden nochmal geben, welches bei WrestleMania stattfinden wird.
Dann kommen wir zu AEW Beach Break. Auch da gab's Breaking News, da kommen wir gleich noch zu. Aber das Ganze, Nico, sollte natürlich eigentlich auch so ein bisschen im Lichte der Hochzeit stehen. Seit vielen Wochen, ich würde schon fast sagen, seit Monaten warten wir darauf. Die Bachelor-Party, die hat's leider nicht gegeben. Da hatte man auch einfach wahrscheinlich keine Zeit für. Der Rusev, wie man ihn kennt, ne, der Miro, ist ja auch viel auf Twitch unterwegs, hat wahrscheinlich einfach auch keine Zeit gehabt, diese Sache zu planen. Aber da muss man sagen, diese Hochzeit, also der Kip, der hatte sich schön gemacht, hatte seinen schönsten Zahnstocher auch rausgesucht aus echtem Mahagoni-Holz. Penelope Ford, auch ein bisschen was, was auch ihre Vorteile zur Schau stellt, hier angezogen. Und man hatte auch noch einen speziellen
James Pastor. Mitchell.
Ja.
James, wer kennt ihn nicht? Ne? Vater James Mitchell auch. Ist er noch bei Impact unter Vertrag, aber er war ja oftmals als Manager da unterwegs. Ich weiß gar nicht. Wurde er eventuell irgendwann mal auch mal, wurde er nicht mal gekillt bei Impact Wrestling? Ich habe keine Ahnung.
Das kann sehr gut sein, ja.
Das müssen wir nochmal nachlesen. Im Großen und Ganzen war die Hochzeit ganz lustig, aber ich würde sagen, Dennis, unsere Erwartungen waren vielleicht doch ein bisschen zu hoch.
Ja, man hat halt, das Problem ist, man hat halt 1 Million Hochzeiten gesehen. Und was ich ja schon mal schön fand, war so der Swerve, dass nicht eben so das Klassische, und wenn jemand was dagegen hat, dann mag er jetzt sprechen oder für immer schweigen, ja, dass nicht absolut. Dann irgendwas passiert ist, sondern dass dann Miro direkt unterbrochen hat und gesagt hat, pass auf, ich habe so viele Hochzeiten schon gemacht, das überspringen wir. Und dass es tatsächlich zum Ja-Wort kam und erst danach ging's so ein bisschen los. Eben auch nicht das große Paket, wo man dachte, oh, da ist Orange Cassidy drin, da war eben auch nicht Orange Cassidy drin. Also ich fand, sie haben schon probiert, das Beste draus zu machen, aber ich hätte es halt noch viel mehr gefeiert, wenn tatsächlich irgendwie vorletzte Woche eine ordentliche Bachelor-Party gewesen wäre. Die Idee, die ich hier mal gedroppt habe, ne, dass man so ein bisschen diese alte Triple H-Stephanie-Storyline so wieder in irgendeiner Form, da wäre den Jungs bestimmt noch was Kreatives eingefallen, die werden dafür bezahlt, ich nicht, ne, dass man irgendwie, dass es sich rausstellt, Orange Cassidy hat im Suff oder mit K.O.-Tropfen, auch heute in der heutigen Zeit vielleicht schwierig, aber Penelope Ford schon geheiratet. Oder. Aber letztendlich kam es so, dass hier der Butler Charles, Rusev, also Miro, mit Handschellen an, also den Fuß, den Knöchel quasi, wie so eine Fußschelle an den Seilen festgemacht hat, der konnte dann nicht eingreifen, dann war Orange Cassidy da, der kam aus der Torte raus, Penelope landete auch noch mit dem Gesicht zuerst in der Torte, es gab einen Brawl, also Nico, ich könnte mir vorstellen, da werden wir was bei AEW Revolution sehen.
Ja, unbedingt, ne?
Kip Sabian und Miro, genau. Wahrscheinlich gegen Orange Cassidy und Charles.
Ja, das sollte man sich aufheben, ne? Hat man jetzt so lange dran gesessen an dieser Fehde, ist so lange Zeit aufgebaut. Ich denke auf Revolution, 7. März, ne? Ist noch ein bisschen hin, ein bisschen Zeit hat man da noch. Was gab's noch bei Dynamite? Ne? Eröffnet wurde die Show von der Tag Team Battle Royal, wo ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass die Young Bucks das für sich entscheiden.
Ja. Ne?
Unbedingt, weil...
Aber auch da fand ich es schön, weil ich fand das nach der letztwöchigen Andeutung, so, und wenn wir gewinnen, dann können wir unsere Gegner aussuchen, fand ich es fast schon so, dass man dachte so...
Ja. Also man ist davon ausgegangen, klar, sie fordern dann die Good Brothers raus, um die Titel. Das war nicht so. Ne? Sie wurden eliminiert. Am Ende konnte sich tatsächlich Chris Jericho durchsetzen. Das heißt, das Team Chris Jericho und MJF haben gewonnen und werden es bei Revolution mit den amtierenden Tag-Team-Champions zu tun bekommen. Wahrscheinlich die Young Bucks.
Ganz genau. Auch da gab es natürlich wieder ein bisschen Ärger innerhalb des Inner Circles, denn es konnte letztendlich nur ein Team gewinnen. Ne? Das heißt, es wurde hier Jake Hager flog natürlich raus. Also alle flogen raus, außer eben der angesprochene Chris Jericho und Sammy Guevara, dem ist das ein bisschen sauer aufgestoßen. Und da gab's auch noch nachher ein Backstage-Segment, wo da doch ein bisschen Unruhe ist und Chris Jericho dann sagt, naja, aber ich hab doch für uns alle gewonnen, ne? Und dann sagte Sammy, aber wir haben nicht gewonnen. Und dann sagt er, ja, ist Collateral Damage, ne? Also nicht oder in Kauf nehmbarer Schaden. Und dann sagte Sammy, ja, aber das sind immer wir. Und dann ging er raus, Chris Jericho ging hinterher und dann sagte MJF zu Wardlow, sagte, hier, mach mal die Tür zu. Jetzt ist Zeit zu reden.
Oh ja.
Und eine sehr, sehr schöne Storyline.
Total, ne? Mal gucken, wie lange man das noch ziehen kann. Ja? Also wird ein Sammy Guevara, wird er vielleicht bei diesem Titelmatch bei Revolution, wird er da eingreifen? Wird er dafür sorgen, dass MJF und Jericho verlieren? Ne? Alles Möglichkeiten, die noch offen sind. Storyline finde ich sehr gut bisher.
Nico, zu einem deiner favorisierten Moves gehört ja auch der Black Tornado. Jetzt hat Shaq den sich hier ausgeliehen für das Match gegen Cody Rhodes, was nicht beim Pay-Per-View stattfinden wird, sondern beim Dynamite vorher, also am 3.3. Und dann ist ja am 7.3. findet Revolution statt, der Black Tornado. Und er hat den auch direkt mal im Studio vorgemacht.
Toll, Gänsehautmoment, ne? Gänsehautmoment. Warum lässt man das nicht bei Revolution stattfinden? Wird es so schlecht werden oder hat man für Revolution etwas schon etwas anderes in Planung?
Ich könnte mir vorstellen, dass man es einfach als Werbung nutzen möchte. Also
vermutlich.
Man macht es ja, weil Shaq ist ja der Analyst, der Experte für die NBA, ne, die Basketballliga auf TNT. Und da möchte man vielleicht so ein bisschen Cross-Promotion machen. Und vielleicht hat man deswegen gesagt, naja, das hilft uns aber auch nur wirklich, wenn es auf TNT ist. Ne? Also mal gucken. Vielleicht ist es aber auch da so, dass man dann da festlegt, okay, es gibt jetzt noch mal am Sonntag bei Revolution gibt es ein Einzelmatch.
Jay gegen Cody.
oder Shaq gegen Cody im Einzelmatch oder was auch immer. Ne? Vielleicht macht man das dann im
Beeindruckendes Videopackage von Jade übrigens. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Sie am Pumpen, die gute Frau. Beeindruckende Physik hat die Dame und ich denke, sie könnte es mit Cody Rhodes mit Leichtigkeit aufnehmen.
Auf jeden Fall. Matt Hardy haben wir mit Adam Page gesehen, der sagt auch hier so, nein, ich will dich gar nicht irgendwie unter Vertrag nehmen, ein guter Freund sein und hast du gesehen hier, was letzte Woche Lucer und Serpentico gemacht haben hier von Negative One, dass die Geburtstagsparty gestört und so weiter, lass uns hier mal im Tag Team zusammen antreten, also, Adam Page, nur das eine Mal, Matt Hardy sagt, klar, nur das eine Mal, als dann Adam Page hier den Buckshot Lariat gezeigt hat, wechselte sich mit Hardy selber ein und holte den Sieg. Also auch hier, Slow Build mit Adam Page. Bin gespannt, wo wir ihn bei Revolution auf der Card sehen werden. Main Event war natürlich dann das Six-Man Tag Team Match Kenny Omega und die Good Brothers, also Carl Anderson und Doc Gallows gegen Jon Moxley und das Death Triangle, bestehend aus Pac und Rey Fenix. Ein sehr, sehr gutes Match.
Gutes Match.
Über also, 15 Minuten, wow. Aber man hat ja auch hier mindestens drei der besten Wrestler, dann auf jeden Fall den besten Brawler und zwei auch sehr gute Brawler und die können auch richtig Trash-Talken. Also das war schon richtig, richtig guter Main-Event.
Total. Ich bin auch immer wieder begeistert von Rey Fenix, ne? Was der da manchmal,
Wahnsinn,
was für Kombos, der da abzieht und auch seinen Dive nach draußen. Ich glaube, der war letzte Woche schon so krass, ne? Wo er so volles Fund auf die Ringabsperrung knallte. Ihm passiert halt einfach irgendwie nichts. Also das ist echt heftig, was der Mann da abliefert. War ein geiles Match. Am Ende konnten sich Kenny Omega und die Good Brothers durchsetzen, aber das war ja noch nicht das Ende.
Das war noch nicht das Ende, denn was danach passierte, das war tatsächlich dann schockierend, denn es gab eine Attacke von einem Maskierten und wer kann das denn jetzt sein? Aber mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet, denn er zog die Maske ab und man sah, es ist jemand japanischer Abstammung und es war niemand Geringeres als Kenta, der früher auch dem einen oder anderen WWEler als Hideo Itami bekannte, der mittlerweile natürlich für New Japan bei New Japan unter Vertrag steht. Das heißt, nachdem es da in den letzten Wochen tatsächlich auch schon mal den einen oder anderen Twitter-Austausch gab, Kota Ibushi zum Beispiel, Double Champion, glaube ich, aktuell ja sogar bei New Japan Pro Wrestling, hat ihm mal einen Tweet an Kenny Omega geschickt und so weiter und das war ja lange Zeit komplett verboten und jetzt zum ersten Mal hier ein Auftritt von einem New Japan Wrestler bei AEW, denn der gute Jon Moxley, der ist ja amtierender US-Champion von New Japan.
Ganz genau. Hatten die beiden eigentlich vor kurzem nicht sogar ein Match? Also man wusste ja, dass Kenta in den United States gerade ist. Es wurde aufgezeichnet. Trotzdem eine Wahnsinnsüberraschung, dass Kenta hier bei AEW auftaucht. Ja, also mega, mega cool. Ich finde auch, also seine Zeit in der WWE, der tat ihm nicht so gut. Hat ihm nicht so gut getan. Also er wurde auch nicht geil eingesetzt und er wirkt irgendwie lustlos, wie ich fand. Ne? Zurück in New Japan ist er jetzt wieder auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und jetzt ein krasser Auftritt bei AEW, vermummt, ja. zieht sich dann den Hoodie aus mit seinem Go to Sleep Club Shirt und fordert hier indirekt Jon Moxley raus. Mega, mega cool. Und du schicktest mir noch ein Twitter-Video. Denn danach ging es dann noch weiter, ne? Kenny Omega war Backstage zu sehen, hat mit seinem alten Freund und Kupferstecher Kenta gequatscht und hat auch gleich ein Angebot an Tony Khan rausgehauen. Kenta und er gegen Lance Archer und Jon Moxley.
Ganz genau.
Wird stattfinden.
Ich gehe davon aus. Und das ist natürlich ein
Unsanctioned wahrscheinlich.
Ne? Genau, ein Kracher, weil Kenta ist ja nicht unter AEW-Vertrag. Also es müsste ein Lights-Out, Not-Sanctioned-Match, ähnlich wie damals Kenny Omega gegen Jon Moxley. Das war ja auch ein Match, was so nicht offiziell unterzeichnet wurde. Und es soll wohl nächste Woche stattfinden. Das wäre natürlich ein Ding. Und wenn man das tatsächlich so fortführen kann, aktuell natürlich mit den Quarantäne-Sachen und sowas ein bisschen schwierig, aber wenn man dann vielleicht mal Richtung Sommer schaut, wo dann hoffentlich auch mal wieder Fans dabei sind und dann die großen Pay-Per-Views kommen. Man darf sich noch mal erinnern, damals Ring of Honor und New Japan, da haben sie mal eben den Madison Square Garden ausverkauft in New York in Rekordzeit. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das tatsächlich hier hinkriegt, ne, eine AEW gegen New Japan Fehde, wow. Und dann hast du auf einmal hier eben Leute wie einen Okada, wie einen Kota Ibushi und wie sie alle heißen. Das würde für mich schon fast danach riechen, dass man hier, wenn man es irgendwann im Sommer, Spätsommer hinkriegt, also All Out in Jacksonville im Stadion oder sowas. Also ich glaube schon, dass du da irgendwie 40.000 Leute für begeistern könntest. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist natürlich jetzt AEW, nachdem ja lange Zeit New Japan gesagt hat, nee, wollen wir nicht, hat natürlich AEW jetzt so ein bisschen auch diese Corona-Krise in die Karten gespielt. Denn New Japan, denen geht's richtig schlecht, ne? Die haben quasi gar keine Einnahmen mehr durch Zuschauer-Events und sowas. Das war eben der große Standbein. Das heißt, notgedrungen könnte das jetzt der Vorteil eben für AEW sein, dass New Japan eben doch einfach aus finanzieller Sicht jetzt sagen musste, so, vielleicht wollen wir doch mal wieder was mit euch zusammen machen oder doch mal was mit euch zusammen machen. Man war da ja damals sehr, sehr bitter, sehr verbittert auch, ne, als die Young Bucks und Kenny Omega und sowas gegangen sind, obwohl die halt einfach ihren Vertrag haben auslaufen lassen, also an sich nichts Schlimmes. Aber ich bin sehr, sehr gespannt und ich könnte mir vorstellen, dass das der Anfang heute von allem war.
Ja, und das ist natürlich gerade für uns Wrestling-Fans, es ist eine tolle Aussicht, ne? Wenn man so die ganzen Jahre im WWE-Universum verbracht hat und da waren Kooperationen mit anderen Wrestling-Promotions, gab es einfach gar nicht. Also das wird es auch in nächster Zeit nicht geben. So bricht AEW das Ganze ein bisschen auf. Ne? Einerseits die Koop mit Impact Wrestling, ja, und jetzt eventuell New Japan, also wow, also geiler geht es nicht als Wrestling-Fan. Die Creme de la Creme aller Promotions, abgesehen von der WWE natürlich, so nah beieinander zu haben und was für Dream-Matches da auf uns zukommen könnten. Ich drück die Daumen, dass das alles in naher Zukunft klappt und goodbye WWE, sag ich da nur. Ne? Also das wird ein Brett.
Ganz genau. Also bei aktuell AEW und Impact, natürlich gibt's da auch das ein oder andere Match, wo man sagt, oh, das ist schon cool, aber das sind natürlich jetzt nicht die großen Dream-Matches, wie damals zum Beispiel zu der Zeit, als die WWE die WCW gekauft hat, wo man dachte, oh, jetzt kannst du auf einmal hier machen, den Stinger gegen den Undertaker und sowas. In ähnlicher Form wäre das jetzt hier wieder möglich. Bin gespannt, vielleicht passiert ja auch nichts, ne? Aber würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Da darf man gespannt sein. Bin auf die Einschaltquoten gespannt. Dann vor allen Dingen auch, wie diese Storyline dann anzieht. Und dann mal gucken. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hast du bei NXT noch kurz reingeschaut? Was hat Edge da gemacht? Hat wahrscheinlich Finn Balor, wird er hier konfrontiert haben.
Genau, also ich habe es noch nicht ganz gesehen, habe nur kurz den Bericht gelesen. In der Tat, Finn Balor und Pete Dunne, die werden es zu tun haben, sprachen wir vorhin schon kurz drüber, beim kommenden NXT Takeover Event. Da geht's um den NXT-Title. Edge war mit den dreien im Ring und hat sich das angeguckt, hat auch NXT nochmal gelobt, sagte, er werde sich noch entscheiden und wurde backstage auch nochmal von Karrion Kross angesprochen. Der ihm sagte, dass er mit aller Wahrscheinlichkeit bei WrestleMania der NXT-Champion sein wird. Also auch er, Karrion Kross, macht wieder Jagd auf den NXT-Title. Ja, es bleibt es noch abzuwarten, was bei SmackDown geschieht, denn auch da wird sich Edge blicken lassen. Eine Sache noch zu NXT. Takeover Vengeance Day, 5 Matches stehen bereits fest. Gerade angesprochen, NXT-Title-Match Finn Balor gegen Pete Dunne. Dann gibt es das NXT North American Championship-Match zwischen Johnny Gargano und Kushida. Io Shirai wird es mit Toni Storm und Mercedes Martinez, heißt sie, glaube ich, zu tun bekommen in einem Triple Threat Match. Und dann gibt es noch das Finale des Dusty Rhodes Tag Team Classics der Männer und der Frauen. Also auch das ist wieder eine Card, die liest sich gut und ich freue mich drauf.
Auf jeden Fall. Also, für Spannung ist gesorgt. Die Road to WrestleMania jetzt auf der finalen Geraden. Und ihr seht auch bei AEW, da geht's ordentlich rum. Revolution am ersten Sonntag im März. Damit sind wir durch für heute. Passt auf, wenn ihr hier im Nord-Nordosten wohnt, packt schon mal oder sucht schon mal die Handschuhe, den Schal und die Schneeschuhe raus. Legt Papa oder noch besser Opa schon mal hier die Schneeschippe auch hin, ne, dass ihr schön am Wochenende ausschlafen könnt. Oh, ich hasse das auch. Bin ich tatsächlich auch schon mal ein, zwei Mal von wach geworden. Es gibt fast nichts Schlimmeres, wo man von wach werden kann. Schneeschaufel auf Bürgersteig.
Also es ist immer so halb sechs morgens, ne?
Oh, die Rentner, die auch dann denken,
die ganz motivierten.
Ja, jetzt nochmal schnell Schneeschaufel. Ansonsten morgen Abend, Freitagabend, wenn ihr das vorab noch hört, 20.15 Uhr live auf Facebook. Einfach oben Störtebecker eingeben, solltet ihr das Ganze finden. Ich verlinke es hier nochmal in der Episodenbeschreibung oder natürlich auch auf YouTube. Einfach Störtebecker eingeben. Ab 20.15 Uhr, circa eine Stunde, trinken ganz entspannt drei Bierchen. Das Atlantic Ale, das Baltic Lager und das Bernsteinweizen von Störtebecker. Also wenn ihr irgendwas Störtebecker-mäßiges zu Hause habt, sonst haltet mal Ausschau. Guckt mal im Edeka, im Rewe nach dieser Störtebecker-Entdeckerkiste. So ein schöner gemischter Sechserträge. Nehmt euch den mal mit, probiert euch durch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann heißt es Reds 619 oder wie ich gerne sage 619. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann.
Ja, ich freue mich natürlich auf nächste Woche. Vielleicht tapen wir da ein bisschen später, dass wir endlich mal wieder ein Bierchen trinken können. Das ist ja schon peinlich langsam in diesem neuen Jahr. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Catch, ne? Wenn ihr noch nichts gesehen habt, AEW unbedingt gucken. NXT kann man reinschauen. Über den Rest berichten wir nächste Woche. Also, lasst es derbst krachen. Bam.